Ja, Frau Rainer Henke, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Kleine Form. Die Amerikaner machen das ja so im Rahmen eines Brownback Lunch. So wird es dort bezeichnet. Finde ich gut, die Form. Haben wir ab und zu auch in Duisburg schon angewandt. Mit dem Vorteil, dass Sie essen können, ne? Mit dem Nachteil, dass ich nicht essen kann. Aber so eine Mittagszeit für ein Arbeitsthema zu nutzen und dann auch in der Weise, dass wir praktisch über uns mehr erfahren, über unsere Universität mit den verschiedenen Ausrichtungen, das ist hilfreich. Insofern habe ich das sehr gerne gemacht, weil man ja auch neugierig ist, was andere machen, was andere anbieten, wie andere arbeiten. Und auch wenn wir als Institut für Politikwissenschaft auf dem Campus in Duisburg zurzeit sind, sind wir hier sehr aktiv, weil wir eben die gesamte Lehrerausbildung hier in Essen betreiben und insofern eigentlich an beiden Campi versuchen, gleichermaßen präsent zu sein. Nun, die Möglichkeit, in ein paar Minuten etwas zu skizzieren, ist auf das Thema fokussiert, wissenschaftliche Politikberatung. Und ich habe mal überlegt, sechs Bedingungen herauszuarbeiten, Erfolgsbedingungen, unter denen wissenschaftliche Politikberatung funktionieren kann. Und wir können dann und sollen darüber dann gerne auch gemeinsam hier diskutieren. Politik lebt immer ein Stück weit auch von der Dramatisierung des Unbedeutenden. Und dieser Sache nicht auf den Leim zu gehen, ist Teil schon einer Strategie, wenn man versucht, sich der Politikberatung zu nähern. Und insofern ist meine erste These zunächst mal zu sagen, Ziel wissenschaftlicher Politikberatung besteht darin, zu einer Rationalisierung von politischen Entscheidungsprozessen beizutragen. Das kann man nur erfolgreich machen, wenn man sich auch bewusst macht, was politische Rationalität im Kern bedeutet. Politikberatung ist insofern immer mehr als nur reine Informationsdienstleistung, die dann häufig eben auch jenseits der Tagesagenda Angebote machen sollte. Politikberatung sollte mehr sein als nur Orientierungsleistung, also ein Lotsendienst für die Politik beispielsweise zu erbringen, als eine Ideenagentur für Politik und Öffentlichkeit. Das ist alles machbar und verbindbar, aber nicht ohne sich klarzumachen, dass es auch unter der Erfolgsbedingung zur Rationalisierung von politischen Entscheidungen beizutragen, wichtig ist, sich hineinzuversetzen, was politische Rationalität im Kern eigentlich ausmacht. Es geht um die Steuerbarkeit des politischen Systems und um die Steuerungsfähigkeit von politischen Akteuren. Also um die Verbindung von Sach- und Machtfragen. Das macht den Kern aus, sich dessen bewusst zu machen, dass jede Entscheidung, jeder Steuerungsvorgang mit Sach- und mit Machtfragen unmittelbar verbunden sind. Also, Politiker sind unter diesem Gesichtspunkt mit geliehener Loyalität auf Zeit immer nur Tagesintegrationsweltmeister. Mehr nicht. Sie haben eine auf Zeit geliehene Macht bei extrem stimmungsflüchtigen Machtgrundlagen. In der Regel eine Partei als Machtressource, die nur im Organigramm hierarchisch organisiert ist, aber eigentlich keine Sanktionsmöglichkeiten vorsieht, um sich dort durchzusetzen. Also die Machtgrundlage ist sehr fluide, die Stimmungen sind wechselhaft, Wähler sind volatil in ihrem Entscheidungsgefüge. Unter solchen Bedingungen arbeitet also die Politik und der politische Akteur. Und dessen muss man sich bewusst machen. Wer also nicht versucht, sich in diese Logik hineinzuversetzen, wird auch keine Beratung entwickeln können, wenn man verkennt, unter welchen Arbeitsbedingungen individuelle Akteure zumindest entscheiden. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, die Politikfähigkeit der Berater ist häufig sehr begrenzt, weil nämlich in der Regel erstmal das Personal fehlt. Wir bemühen uns ja mit unserer NRW School of Governance darauf eine Antwort zu geben. Also es sind nicht Governance Schools in der Tradition amerikanischer Schulen, die schon über Jahrzehnten hier in dieser Richtung auch ausbilden. Dann ist die Politikberatung in der Regel sehr policy-orientiert. Also ein Politikfeld wird schwerpunktmäßig als Experte bearbeitet zur Gesundheitspolitik, zur Arbeits- und Umweltpolitik. Und man ist dann Experte in dem Politikfeld. Steuerungsmäßig, problemdefinitionsmäßig, auswegskizzierend, ohne aber eben die Machtdimension mitzubedenken. Oder eine andere Möglichkeit, man ist Kommunikationsexperte, kennt sich also im Aufmerksamkeitsmanagement gegenüber der Öffentlichkeit aus. Agenturen können das in der Regel, verkennen aber die Sachdimension, also die Policy-Dimension. Die Dimension, etwas zusammenzunehmen, also Sach- und Machtfragen zusammenzudenken und in so einer Richtung auch zu beraten, macht eigentlich die Beratungsfähigkeit aus, die dann eben nicht praxisfern ist und die sich sprachlich vor allen Dingen auch nicht abschottet. Aber man muss sagen, es gibt auch, man muss sagen, die Beratungsfähigkeit der Politik selbst ist auf der anderen Seite natürlich auch begrenzt. Es gibt bestimmte Handlungskorridore, in denen Politiker agieren, also jetzt individuelle Akteure agieren, die in ihrem Tagesintegrationswerk versuchen, Führungsleistungen zu erbringen. Und diese Handlungskorridore sind eben begrenzt, aber nicht so begrenzt, dass sie ohnmächtig wären, darauf keinen Einfluss zu nehmen. Wir haben in einer Studie über Regieren in Nordrhein-Westfalen, jetzt jüngst veröffentlicht, einmal versucht nachzuzeichnen, wie ein Politikmanagement sich unterscheidet zwischen Rau bis Rüttgers, also vier Ministerpräsidenten ab 1990 verglichen und verschiedene zentrale Ergebnisse. Eine ist aber, dass Personen nach wie vor einen sehr großen Unterschied machen. Also in der Standortpolitik dieses Landes unter den systemischen Bedingungen, die für alle gleich waren, relativ gleich waren, haben sie unterschiedliche Politikfelder bearbeitet, ihre eigenen Handlungskorridore sehr unterschiedlich wahrgenommen, um Politik zu gestalten. Also man muss sich klar machen, dass es diese Handlungskorridore gibt und entsprechend kann man auch Beratungsleistungen einsetzen. Nämlich, wenn man sich klar macht, unter welchem Zeitrahmen Politiker agieren, unter welchen Verwertungskontexten sie arbeiten. Wenn man sich das nicht bewusst macht, ist vieles irrelevant. Zum Beispiel, dass man davon ausgeht, in der Vorstellung sehr schnell, dass Politiker schnell etwas entscheiden. In der Regel haben die meisten Politiker große Hemmungen, überhaupt etwas zu entscheiden. Also die Nichtentscheidung ist der Alltagszielpunkt eines jeden Politikers. Politische Optionen offen halten, das eröffnet ihnen Handlungsmöglichkeiten. Sie verschließen sich mit jeder Entscheidung, die sie getroffen haben. Jede Entscheidung bringt neue Verteilungsfragen. Jede Entscheidung bringt eine neue Konfliktlage mit sich. Insofern keine Entscheidung. Wenn Sie sie permanent zu Entscheidungen drängen, ist das eben an der Sache vorbei. Sie sind natürlich nie langfristig orientiert, immer tagesorientiert. Sie sind eher schnell an einer Hilfestellung interessiert, nie an einer langwirksamen. Sie entscheiden eher informell, wenig transparent und nicht so, wie sie es gerne machen möchten, vielleicht im Lichte der Öffentlichkeit. Dann haben sie es natürlich mit unterschiedlichen Akteuren zu tun. Allein die Differenzierung zwischen denjenigen Bundestagsabgeordneten zum Beispiel, die direkt gewählt worden sind und denjenigen, die über die Listen in ein Parlament kommen. Also Wahlkreiskönige sind in ihrem Selbstverständnis unschlagbar und würden öffentlich auch nie zugeben, dass sie Beratungsbedarf hätten. Während Akteure, die über eine Landesliste reinkommen, anders agieren und nicht das gleiche Selbstverständnis wie diese Wahlkreiskönige mit sich bringen. Und all das sind kleine Facetten in dem Bereich von politischer Rationalität, nur am Beispiel individueller Akteure, nicht kollektiver oder korporatistischer Akteure, bei dem sie von ihrer Beratungsleistung eben ausgehen sollten im Blick auf Rationalisierung von politischen Entscheidungen. Zweite Überlegung: erfolgreiche Politikberatung lebt davon als Bedingung, dass sie eine ausbalancierte Distanz zur Politik mitbringen. Die transparente Begründungsleistung ist eine wichtige Facette, aber auch die ausbalancierte Distanz. Damit meine ich eine wissenschaftliche Distanz bei gleichzeitig kommunikativer Nähe. Die Logik der Politik zu verstehen, ohne sich hier auszuliefern, das ist die Kunst dabei. Also Methoden, Sichtweisen, Ansätze, Theorieelemente aus unseren Fächern mit einzubringen, ohne sich, wie das auf dem Jahrmarkt der Beratungslandschaft häufig eben vorzufinden ist, jeder Position, die gefordert wird, eben auszuliefern. Also die Balance zu halten zum Gegenstandsbereich. Wenn Sie zu weit weg sind, erfahren Sie nichts, können Sie auch nicht politische Rationalität entwickeln. Wenn Sie zu nah dran sind, wird Ihnen eine Parteilichkeit unterstellt. Also diese ausbalancierte Distanz zur Politik ist aus meiner Sicht höchst relevant. und gleichzeitig in der Verbindung sich klarzumachen, dass sie das, was sie an Beratungsleistung mitgeben, auch etwas ist, was einer eigenen Begründung bedarf. Es gibt also immer wieder Begründungsstränge, bei denen sie in der Begründung häufig davon ausgehen, dass sie sie nicht transparent machen müssen. Aber es ist eher ein Fehler, dies nicht transparent zu machen. Also was sie praktisch an Informationen weitergeben, führt in der Regel zu einer Verteilungsauseinandersetzung, zu einem Verteilungskonflikt. Insofern sollte man vorher klar machen, wer Sieger ist, wer Verlierer ist in der Auseinandersetzung dessen, was Sie raten. So zu tun, als wäre das alles neutral, ist sicherlich ein Fehler in dem Bereich der wissenschaftlichen Politikberatung. Beispielsweise das letzte Jahr, das Wahljahr, das Sonderwahljahr, in dem eben viel an Diskussionen über Reformen in dieser Gesellschaft politisiert, aufgeladen, auch gelaufen ist. Diese Reformdebatte war in der Regel, wenn Sie sich die Wahlprogramme der beiden großen Parteien angucken, sehr stark ausgerichtet durch eine betriebswirtschaftliche Vorgaben, also einen Begründungskontext, der sehr ausgerichtet war an der Sachrationalität betriebswirtschaftlicher Überlegungen. Bei beiden Parteien fast gleichermaßen. Deshalb sind auch viele nachher am Wahltag in diese Ökonomisierungsfalle getappt, aber sich bewusst zu machen, dass das, was an Beratungsleistung in dieser Richtung mitgeliefert worden ist, eine einseitige Verengung war einer Konfliktlinie auf einen vielleicht betriebswirtschaftlichen Kontext, wäre eigentlich fair gewesen, sich das zu vergegenwärtigen. Insofern sind viele dann auch in diese Falle hineingetappt, mit den Konsequenzen, unter denen wir heute auch leiden. Also dieser Modernisierungspfad, der vorgegeben war, war eben kein, beispielsweise der davon ausging, dass jeder Veränderungsprozess eine kulturelle Leistung zunächst mal ist und auch voraussetzt, Veränderungen über kulturelle Veränderungen zu begründen, sondern er war ein Modernisierungspfad, den im Prinzip die Junta der Betriebswirtschaft vorgezeichnet hatte. Die dritte Begründungsleistung für einen positiven Effekt könnte darin bestehen, zu sagen, zu einer gelungenen Politikberatung gehören Orte und Räume der kritischen Reflexion. Neue abweichende Ideen werden in Thinktanks oder auch in geschützten Räumen in der Regel formalisiert und man muss sich fragen, wo sind die Orte, das zu machen? Eine große Massenuniversität ist es auch nur bedingt und nur begrenzt. Welche Möglichkeiten bieten sich, um Orte und Räume zu finden? Die Volksparteien in ihrer Tradition hatten das früher, eigene Thinktanks. In der goldenen Zeit der Volksparteien gab es sowas. Interessante Thinktanks, die über die Parteien hinaus gewirkt haben, die eigene Methoden für die Parteienforschung entwickelt hatten, die ausgestattet waren auch mit Personal, die sich Zeit genommen haben, Dinge über sich selbst zu erforschen, die den Begriffen nachgegangen sind, nicht Agenturen damit beauftragt haben. Also eine Zeit, in der die Möglichkeit war, Ort und Raum von Reflexion auch als System einer Partei wahrzunehmen. Das ist heute nicht so. Nicht? Das wissen wir alle. Parteien sind tagesgetrieben, eher ideenfreie Zonen, eher Sprachregelungsinstanzen, die sich durch strategische Unsicherheit charakterisieren lassen, in tiefen Sinnlöchern stecken und dann treten sie auch noch zur Wahl an. Also ein Ort der Nachdenklichkeit ist es nicht. Aber das eine ist es zu kritisieren, das andere ist die Frage, wo kann man vielleicht soziale Kontextbedingungen schaffen für Kreativität auch in diesem Bereich? Also wo ist eigentlich der Ort? Und auch die Zeit oder vor allen Dingen Ort und Raum, um solche Lernprozesse als Bedingungen des Erfolgs für kreative Innovation anzutreiben. Also erfolgreiche Politikberatung, das ist die These, lebt davon, dass man solche Orte und Räume schafft. Wir versuchen das zurzeit mit unserem Master im Politikmanagement, hier Richtungen vorzugeben, auch vielleicht Räumlichkeiten vorzugeben in sowas, wo solche Gedankengänge in kleinen Gruppen vielleicht möglich sind, vielleicht Bedingungen für den Erfolg möglich werden. Vierte Überlegung. Politikberatung, wenn sie erfolgreich sein soll, benötigt Zeit. Gute Politikberatung muss also im Prinzip auch eine Zeitoase vorfinden, Zeitoasen in Hochgeschwindigkeitsabläufen. Man könnte sagen, gerade die Große Koalition ist eine ideale Zeitoase, weil sie den Parteienwettbewerb wie in einer Beruhigungssituation ja aufhält. Und insofern könnte man auch davon ausgehen, dass Zeitoasen als Bedingung für Nachdenklichkeit die Möglichkeit bieten, vielleicht auch avantgardistisches Spürgefühl für Relevanzen im Sinne von vielleicht neuen Konfliktlagen, die sich auftun, möglich werden und diese aufzuspüren. Also Zeit in diesem allgemeinen Sinne ist höchst relevant für erfolgreiche Bedingungen. Zeit aber auch im Beratungskontext, wenn Sie individuelle Akteure beraten. Ich kenne viele Berater, die davon hauptberuflich leben, die eben zu einer Bedingung machen. Ich meine jetzt nicht die Mediencoacher, sondern im guten Sinne Politikberater oder Politikerberater, die eben zur Bedingung machen, sich auf Zeitfenster zu verständigen und sagen, wenn ich Sie als Ministerpräsident beraten soll für diese oder jene Sache, dann ist zwingend notwendig, dass ich jede Woche mit Ihnen 2 Stunden zusammensitze. Also jetzt als ein Beispiel. Also Zeit auch im ganz handfesten Sinne, um eben Beratungstätigkeit ausüben zu können, nicht im Allgemeinen, um Kreativität anzutreiben. Fünfte Bedingung für den Erfolg oder für erfolgreiche Beratung im wissenschaftlichen Bereich für Politik und für Politiker ist die Bescheidenheit. Die Bescheidenheit über die Möglichkeiten und die Reichweite von Politikberatung. Also eher unterkomplex als überkomplex. Eher die Warnung vor Masterplänen, die sich schnell entwickeln. Eher das Patchwork, eher das Kleinteilige, eher die Schritt-für-Schritt-Problematik, eher den Charme des Schleiers des Nichtwissens. Ich sage das ganz selbstkritisch, denn wir argumentieren häufig auch für Wahlkämpfe, für Wahlkampfformate, für Wahlkampagnen, häufig auch aus der Wissenschaft heraus, relativ vollmundig, was dort analysierbar ist. Aber wenn Sie sich im Kern ansehen, wie marginal die Ergebnisse sind der Wahlkampfforschung, dann lässt das Anlass oder breitet das den Boden für Bescheidenheit. Also Anlass Wahlkampfforschung in dem Sinne, dass Sie angesichts des Bundestagswahlkampfs im letzten Jahr sich nochmal vergegenwärtigen, die Auseinandersetzung über diese Kirchhoff-Thesen im Kompetenzteam der CDU, die natürlich zu Sympathieeinbrüchen am Ende geführt haben, aber ob sie speziell durch einen Auftritt von Herrn Kirchhoff oder seine Thesen zu einem Negativ-Image am Ende geführt haben oder durch das Friendly Fire der Unionsministerpräsidenten gegenüber diesem einigen Kandidaten, nicht? Oder durch das klassenkämpferische aufgegriffene Ritual der SPD, dies eben in eine Gerechtigkeitsfrage umzuinterpretieren. Es sind ja 3 unterschiedliche Begründungen, warum das am Ende zu einer Veränderung der Wahlkampf-Aura geführt hat. Wissen wir aber nicht. Wissen wir nicht. Insofern muss man bei vielen vollmundigen Ankündigungen sich zurückhalten, wenn nicht klar ist, was eigentlich auch der wissenschaftliche Hintergrund ist, auf dem man oder mit dem man dann argumentiert. Deshalb Masterplan Warnung in Kenntnis gerade von politischer Rationalität. Insofern auch eine Bescheidenheit im Blick auf Beratung, was jetzt solche Möglichkeiten anbelangt, die auf insgesamt ein Zeitmanagement, auf ein Aufmerksamkeitsmanagement ausgerichtet sind. Die Zielgruppe hier im Blick auf Bescheidenheit möchte ich auch nochmal dokumentieren. Die Erreichbarkeit der Spitzenakteure auf höchster Ebene ist eben unter Zeitbedingungen sehr begrenzt. Viel mehr Zeit haben im Prinzip solche Machtmaklerakteure, wie ich sie genannt habe, Türöffner, Türschließer im Umfeld von Spitzenakteuren. Also je mehr Sie solchen Leuten, das kann der Chef des Planungsstabes sein, das kann der Pressechef sein, das kann der Büroleiter sein, das kann der Chef der Behörde sein, unterschiedliche Akteure, die oft am Organigramm einer Organisation nicht erkennbar sind, die aber den unmittelbaren Zugang Macht makeln im Prinzip zum Spitzenakteur, diese Leute zu beraten, ist meistens viel effektiver und auch effizienter als den Spitzenakteur selbst. Oder eben eine Beratung im Sinne der Zielgruppe, der Policy-Ausrichtung, dass sie also Politikinhalte versuchen zu vermitteln auf einer Fachebene, bei dem sie die Fachpolitiker oder die Fachzuständigen versuchen, in einen Kontext einzubinden. Der Erfolg kann darin bestehen, dass sie am Ende einen Begriff übernehmen, den sie vielleicht hilfreich empfinden. Der Erfolg kann darin bestehen, dass sie Leute an einen Tisch gebracht haben als neutrale Institution oder Instanz, die sich sonst nicht treffen würden. Der Erfolg kann darin bestehen, eben vielleicht eine Richtung der Argumentation vorgegeben zu haben. Und der Erfolg hängt vor allen Dingen auch darin dann ab, auch einer wissenschaftlichen Politikberatung im Sinne dieser Bescheidenheit, dass sie nicht darüber reden. Also jede Politikberatung im Sinne einer transparenten Beratung ist von vornherein relativ zum Scheitern verurteilt. Also wenn Sie damit dann renommieren, dass ein bestimmter Begriff von Ihnen ist, ist das in der Regel auch das Ende einer Politikberatung. Der sechste und letzte These bezieht sich darauf, dass zu einer erfolgreichen Bedingung von Politikberatung auch der Ausbau von strategischer Führungsberatung gehört. Die systematische Rekrutierung eines Politikberatungsnachwuchses, also angewandte Politikforschung. Ich kann nicht sagen, das ist schwierig, solche Sach- und Machtfragen miteinander zu verbinden, wenn man nicht versucht, auch Leute auszubilden, die das vielleicht können sollten am Ende. Und das ist eben unser Versuch in einem Masterprogramm zum Politikmanagement, Handeln für offene Problemsituationen versuchen zu vermitteln im Ausbildungssektor. Also Strategiefähigkeit von Führungspersonal zu vermitteln vor dem Hintergrund des Wandels von Staatlichkeit, bei der man eine Antwort braucht für administrative, politische, ökonomische Eliten, um auf den Wandel von Staatlichkeit zu reagieren. Studierende also für das Management von öffentlichen Einrichtungen so fit zu machen, dass sie eben die Verbindung aus Sach- und Machtfragen mitbringen, ein Verständnis dafür mitbringen. Die Verbindung damit von akademischer Exzellenz, das Modewort, was man sich natürlich immer merken muss, exzellent, akademische Exzellenz, mit professioneller Orientierung ist das, was eine Uni aus meiner Sicht gerade in einem Masterprogramm sehr gut mitbringen kann und damit auch eine Verbindungslinie herstellen kann, um effektive Rahmenbedingungen zu schaffen für einen kleinen, zugegeben ausgewählten Kreis, um eine Basis zu legen für effektive wissenschaftliche Beratungsleistung. Dass dies ein kleiner Baustein ist, dass dies erst anfängt, ist mir klar, aber in dem Bewusstsein, das über viele Jahre zu streuen, entwickelt sich daraus durchaus auch ein strategisches Potenzial. Vor dem Hintergrund, dass ich gesagt habe, gute Politikberatung bedarf auch der Zeitoasen, der Pausen, der Einschnitte, habe ich gedacht, hier mache ich auch einen Einschnitt. Insofern können wir dann gerne darüber noch sprechen. Vielen Dank.